Lust auf mehr, mehr Tiefe, mehr exklusive Inhalte, mehr von dem, was ihr an diesem Podcast liebt, dann habe ich eine wundervolle Nachricht für euch. Im Digitalzirkel für Macher im Mittelstand erhaltet ihr Zugang zu ganz besonderen Extras, die es nirgendwo anders zu finden gibt. Mit deiner Mitgliedschaft bist du nicht nur Unterstützer, sondern Teil eines inneren Kreises. Du hilfst, die Qualität und Unabhängigkeit dieses Formats zu sichern und ermöglichst es mir, noch spannendere Projekte umzusetzen. Schau vorbei unter gerald-lemke.de/macher. Wähle dein Paket, das am besten zu dir passt, und werde Teil dieser wachsenden Community. Ich kann es kaum erwarten, dich dort zu begrüßen. Ich bin Gerald Lemke und hier nehme ich dich mit auf eine ziemlich persönliche Reise für den Start in das letzte Lebensdrittel. Die 6 vor dem Lebensalter steht am 30. April 26 auch bei mir davor. Geht dir das auch so oder erging es dir vielleicht schon so? Bist du da schon drüber? Dann bist du hier auch richtig, denn irgendwo und nirgendwo wird dir authentisch, kompakt und kompetent mehr geholfen als in diesem Podcast. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, wenn es auch erst die zweite Folge dieses Podcasts ist. Und irgendwann muss ja mal ein bisschen Content kommen und ein bisschen was in das Thema eingezahlt werden. Und heute nehme ich die Generation X, um die es ja hier geht und zu der ich ja auch gehöre, ein bisschen genauer unter die Lupe. Denn in der gesamten Generationsforschung, wenn man die Forschung bemühen will, gibt es eigentlich gar keine klare Definition. Was ist jetzt die Generation X? Was ist Y? Was ist Z? Was sind die Babyboomer? Und so weiter und so fort. Die anderen sollen mich jetzt aber erstmal gar nicht so sehr interessieren und dich auch erstmal nicht, sondern vielleicht erstmal der Versuch, dass wir diese Generationskohorte, darüber sprechen wir immer so in 10-Jahres-Kohorten, eine Kohorte sind 10 Jahre, während eine Generation 20 bis 30 Jahre sein kann, dass also diese Generationskohorten ein bisschen eingeordnet und ein bisschen eingegrenzt werden, ne? Damit wann du auch weißt, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu oder wann wirst du dazugehören oder wie auch immer, ne? Also, steigen wir da mal ein. Wir sind in der Generation X ein wenig eingeklemmt. Und zwar von zwei Generationen, die nachfolgende und die vorhergehende. Das sind die ganzen Babyboomer, die da vor uns gerannt sind. Die ganz, ganz alten weißen Männer und Damen und Herren, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Und die dahinter uns kommen, den digital aufgewachsenen Millennials. Da werden wir oft übersehen. Ne? Man spricht dann über die Generation Rente, man spricht über die Digital Natives irgendwie und dazwischen ist irgendwie gar nichts. Wir werden da in der Tat übersehen, vergessen und unterschätzt. Aber wer sind denn nun diese Menschen, die so wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen da so unterwegs sind? Und da sind natürlich Frauen wie Männer und alle anderen Befindlichkeiten dann auch gleichermaßen angesprochen natürlich. Also was treibt sie eigentlich an? Welche Werte haben sie? Und warum ist ihr Einfluss vielleicht viel, viel größer, als wir alle denken? Und genau das will ich mal heute so ein bisschen herausarbeiten. Ich kläre also so ein bisschen aus, was die Generation X ausmacht, wie sie sich von den anderen Generationen deutlich abgrenzt, was sie vielleicht sogar besonders macht und warum sie so im Schatten steht. Also bleib unbedingt dran, es wird spannend. Fangen wir mal ganz vorne an. Also wer gehört überhaupt zur Generation X? Im Allgemeinen spricht man da von den Menschen, die zwischen 1965 und 1979, 80 geboren wurden. Wie gesagt, das ist nicht so richtig final definiert. Sie sind also heute ungefähr so zwischen Mitte 40, und Ende 50. 60-Jährige gehören vielleicht auch noch dazu. Der Name selbst ist ja schon bezeichnend. Er wurde maßgeblich durch einen Roman fixiert. Unglaublich, gar keine Wissenschaft, sondern ein Roman. Der hieß Generation X, Tales for an Isolated Culture des kanadischen Autors Douglas Copeland. Der Douglas Copeland ist quasi der Begründer dieser Generationskohorte, zu dem er ja auch gehört. Das hat er nämlich im Jahr 1991 geprägt. Und dieses komische X, das ja eigentlich für Nick steht, und so war es auch von Copeland gedacht, sollte ursprünglich eine Leerstelle oder eine Variable für eine Generation sein, die sich eigentlich gar nicht so genau klassifizieren lässt. Also eine unbekannte Größe. Wir sind also eine unbekannte Größe aus seiner Sicht gewesen, wenn er sich mit den Menschen beschäftigt, die damals noch schon etwas jünger waren, also irgendwas so 25 vielleicht waren, um die 25, und von denen er meinte, irgendwie so, die müsse er jetzt vielleicht mal klassifizieren. In Deutschland hat sich da der Begriff der Generation Golf etabliert. Viele kennen vielleicht das Buch von Florian Illies, Generation Golf, übrigens ein nach wie vor für mich absolut lesenswertes Buch, weil das einfach so humorig ist und weil es einfach mit den verschiedenen Aspekten unseres Großwerdens und unserer Generation groß wird, da also humorisch umgeht, und weil einfach der Florian da einfach einen ganz fantastischen Humor in diesem Buch eingebracht hat. Großartig, ich habe mich schlapp gelacht. Also unbedingt Generation Golf vielleicht mal lesen, der sich dafür interessiert. Ich werde darauf aber in einer späteren Folge auch nochmal genauer drauf eingehen. Ja, und andere Bezeichnungen, die da so oft fallen, sind beispielsweise Slacker, den trifft man auch immer wieder an, wenn man sich damit beschäftigt. Das bedeutet so viel wie Müßiggänger oder auch 20-somethings, also irgendwie was mit Mitte 20. Eine weitere wichtige Bezeichnung ist aber, und die hat eine besondere Bedeutung, die sogenannte Schlüsselkind-Generation. Warum? Was verbirgt sich dahinter? Viele Xler wuchsen nämlich in einer Zeit auf, in der die Scheidungsraten stark angestiegen sind und es immer normaler wurde, dass beide Elternteile einfach arbeiten gehen. Das war gar nicht so selbstverständlich. Also überlegt mal, zu den 70er Jahren musste die Ehefrau ihren Ehemann ja noch fragen, ob sie überhaupt arbeiten darf. Zum Glück ist das denn in meiner Generation aufgebrochen worden, gesetzlich abgeschafft worden. Und damit hat sich dann natürlich eine Entwicklung ergeben, in der die Frauen natürlich auch verstärkt auf den Arbeitsmarkt gegangen und gedrängt sind. Ja, und insofern wurden dann so Kinderbetreuungsprogramme eigentlich relevant, aber die gab es noch nicht. Die waren noch nicht weit verbreitet, sodass wir als Kinder eigentlich nach der Schule mit dem eigenen Schlüssel nach Hause kamen und oft ohne Aufsicht von Erwachsenen waren zu Hause. Daher die Schlüsselkind-Generation. Diese Erfahrung hat sie doch sehr stark geprägt, aber dazu später dann noch mehr. Was die Generation so einzigartig macht, ist die Position zwischen den bereits zwei genannten dominanten Generationen, die Boomer und die Millennials. Die Babyboomer, also ihre Eltern, sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen, geprägt vom Wirtschaftswunder und einer großen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Für sie stand die Arbeit oft an erster Stelle, und der Begriff des Workaholics, mit dem ich groß geworden bin, hat hier seinen Ursprung. Ihr Motto könnte man als Leben, um zu arbeiten, zusammenzufassen. Und auch mich durchdrängt auch immer noch mal wieder diese protestantische Ethik, aus der hervorgeht, dass Arbeit lebensbestimmt ist und die Pflicht zur Arbeit im Grunde genommen den Alltag prägt und das gesamte Privatleben prägt. So bin ich groß geworden. Und da kann man sagen, okay, das ist ganz okay, aber das grenzt sich ja dann schon von den anderen ab. Die Generation X nämlich hingegen erlebte, oder so auch wie ich als junger Erwachsener, eine ganz andere Realität. Wir haben Wirtschaftskrisen erlebt, wir haben eine signifikant steigende Arbeitslosigkeit erlebt, die es vorher so nicht gab. Wir haben die Einführung von Niedriglohnjobs erlebt. Und uns wurde klar, dass wir den Lebensstandard unserer Eltern wahrscheinlich niemals erreichen würden. Und das haben mir meine Eltern auch so gesagt. Und haben einen mächtigen Druck natürlich auf die Bildung von mir gemacht. Nach dem Motto, wenn du nichts lernst, dann wirst du in der Gosse landen. Diese Sprüche, damit bin ich wahrhaftig groß geworden. Und das führte dann zu einer grundlegenden anderen Einstellung zur Arbeit. Nämlich unser Motto lautete daher, arbeiten, um zu leben. Nicht umgekehrt, wir leben, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Ein Leben ohne Arbeit, undenkbar. Sowas wie Work-Life-Balance wurde für uns wichtiger, zumindest wichtiger als für die Boomer-Generation. Wir haben also schon uns abgegrenzt von unseren Eltern, indem wir gesagt haben, naja, wir wollen jetzt nicht nur mal lochen, 20 Stunden die Woche und das auch 20 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche, sondern wir wollen da schon auch noch mal ein bisschen mit dem Geld, was wir verdienen, auch noch mal ein bisschen ins Leben hinein investieren. Das begann genau in dieser Zeit, so ab den 65er Jahren im letzten Jahrhundert. Und dann kamen die Millennials, also diese sogenannte Generation Y, wie sie auch oft genannt wird, die erste Generation der sogenannten Digital Natives. Da werde ich natürlich dann hellhörig, wenn ich sowas höre, lese und darüber spreche. Klar, weil ich als Professor jetzt für digitale Medien in meiner gesamten Historie, beruflichen Historie, immer digital unterwegs gewesen, kenne natürlich die Generation Y ganz gut. Und während diese Generation Y mit dem Internet und Smartphones groß wurden, sind wir als Generation X eine, wie soll man sagen, eine technologische Brückengeneration. Ich bin also auch noch analog aufgewachsen, aber in den 90er Jahren dann immer mehr, oder 80er, 90er Jahren, immer mehr in die Technologie gekommen, weil es gab da die ersten Computer. Ein Sinclair, ein Commodore C64 und wie die Dinger dann am Ende dann alle hießen. Wir sind also analog aufgewachsen, aber digital geworden. Das ist das Besondere bei uns. Wir kennen noch das Telefon mit Wählscheibe, aber wir nutzen natürlich heute selbstverständlich das Smartphone. Wir haben den Wandel von der Kassette, von der Musikkassette zur CD und zum Streaming live miterlebt. Eine der größten Revolutionen für mich als Musiker, denn wir kennen das alle, dass wir unsere Tapes nochmal mit Musik aus dem Radio oder von ausgeliehenen Schallplatten dann produziert haben, um dann hier unsere Musik vielleicht sogar im Auto auf einem Kassettenabspielgerät eines Golf 2 zu hören. Tja, das waren Zeiten. Dieser kulturelle Übergang, wenn wir schon bei der Musik sind, wird auch in unserer Popkultur deutlich. Denn die frühen bis mittleren 90er Jahre waren bei uns kulturell geprägt sehr stark von der vom Grunge, vom Rock, dann später vom Hard Rock, vom Alternative Rock. Hip-Hop kam dann später auch in den 90er Jahren dazu. Doch ab etwa 97 übernahmen die Generation Y das Ruder mit dem Aufstieg von Boybands wie den Backstreet Boys und Pop-Ikonen wie Britney Spears. Ich glaube, Madonna gehört da auch schon noch mit dazu. Ja, also wir hatten im Grunde genommen in unserer kulturellen Entwicklungszeit vom Teenie bis zum jungen Erwachsenen oder mittleren Erwachsenen eigentlich nur Grunge, Alternative Rock, Hard Rock. Und am Ende ein bisschen Hip-Hop und wurden dann von Boybands dann wieder abgelöst. Und dann hatten wir in der Kultur nicht mehr viel zu sagen. Das heißt also, das ganze Genre dieser musikalischen Geschichten war kurzzeitig und damit natürlich das Angebot auch überschaubar. Und was sind denn nun vor diesem Hintergrund die Kernwerte dieser Generation? Was macht sie also tatsächlich aus? Und da gibt es zwei ganz zentrale Werte, die auch mich massiv geprägt haben. Das ist definitiv die Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit. Denn als Schlüsselkinder mussten wir ja früh lernen, auf uns alleine gestellt zu bleiben und in irgendeiner Art und Weise dann unseren Alltag zu gestalten. Das hat uns einfallsreich und zugleich widerstandsfähig gemacht. Heute nennen wir das resilient. Insofern sind wir oder die meisten aus unserer Kohorte doch sehr kreative Menschen und sehr resiliente Menschen. Das sagt nicht ich, das sagt die Forschung. Und interessanterweise sind das dann die festen Muster, die in diesen Generationskohorten der Xler sehr stark ausgeprägt ist. Und ich kann das von mir aus nur bestätigen. Ich bin ein sehr kreativer, sehr resilienter Mensch. Denn wir waren es gewohnt, Probleme selbst zu lösen. Die hat uns keiner weggeräumt. Und die Erwachsenen waren einfach nicht da. Und die hat es auch nicht interessiert, was wir machen und ob wir Probleme haben und wie wir diese Probleme dann selber lösen. Daraus ergab sich dann bei mir und bei uns auch eine gewisse Skepsis, gegenüber Autoritäten. Autoritäten in der Politik, Autoritäten in den Unternehmen, Autoritäten auf der Straße. Wir haben Autoritäten weniger akzeptiert als unsere Vorgänger, als unsere Eltern. Und das hat sich bis heute so durchgesetzt. Ich bin ziemlich autoritätenungläubig. Ganz persönlich gesehen, Autoritäten sind mir ziemlich egal. Ob da ein Bundeskanzler oder wer auch immer vor mir steht, ist mir egal. Ich rede mit dem genauso wie mit jemandem, der meinen Müll vor dem Haus abholt. Also das ist mir eigentlich egal. Wir sind also nicht obrigkeitshörig, wie vielleicht noch die Generationen davor und noch davor, zwei Generationen davor, die Kriegsgeneration natürlich. Klar, die waren natürlich kriegshörig bzw. obrigkeitshörig. Und die haben auch keine gesellschaftlichen Grundsätze hinterfragt, so wie wir beispielsweise. Und wir gelten, weil wir da einfach unser eigenes Ding gemacht haben, als sehr pragmatisch. Ein dritter wichtiger Wert ist die Authentizität. Gerade diese Grunge-Bewegung, ja, also diese Rock- und diese Alternativ-Musikbewegung, angeführt übrigens von Nirvana. Die meisten Leute kennen Nirvana mit Kurt Cobain, der dann leider viel zu früh verstorben ist und damit diese Grunge-Bewegung auch quasi ins Ende geführt hat. Mit der sind wir stark verbunden, steht für einen ganz rohen, ungeschliffenen und ehrlichen Sound. Also kein Geschnörkel, kein Gemache, kein Optimierer im Tonstudio, der dann nochmal den Sound und hier nochmal ein Klingelglöckchen und da nochmal irgendwo ein Background-Core und so weiter und dann nochmal die fünfte Gitarre, damit es ein bisschen fetter klingt. Nö, einfach Gitarre raus, in den Verstärker rein und los und dann ungeschliffen harten Sound spielen. Es geht uns also, oder es ging uns nicht um Perfektion, sondern darum, echt zu sein, authentisch zu sein. Das zieht sich bis heute durch. Ich habe das lange Jahre überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte selber, ich muss immer in Richtung Perfektion gehen, weil das von mir verlangt wird. Ja, natürlich wurde das von mir verlangt, weil die Obrigkeiten, also die Generation vor mir, noch genau auf Perfektion getrimmt war. Und die haben das an uns weitergegeben, haben gesagt, wir waren perfekt, wir sind perfekt, also müssen die, die nach uns kommen, auch perfekt sein. Aber es waren nicht wir. Wir waren nicht perfekt. Und diese Haltung spiegelt sich auch in unserem Lebensstil wider. Statussymbole sind uns nicht so wichtig. Man hat im Laufe des Lebens vielleicht irgendwie mal ein schickes Auto, vielleicht auch mal eine etwas teurere Uhr oder sowas. Ich rede hier nicht von Rolex, ja, also irgendwie alles über 100 Euro oder sowas. Das haben wir eigentlich so gar nicht. Das ist uns nicht wichtig. Statussymbole sind uns nicht wichtig. Stattdessen legen wir Wert auf eine vernünftige Work-Life-Balance heute und umso mehr und ein Arbeitsumfeld vor allem, das auf uns passt, in dem wir sein können und authentisch sind. Deswegen sind eigentlich unsere Generation X von der Generation Z, die diese Werte ja nochmal wirklich also viel, viel stärker betonen und einfordern, eben gar nicht so weit weg. Wir verstehen uns schon ganz gut und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum auch ich jetzt meine Studierenden wirklich sehr, sehr gut verstehe, wenn sie diese Werte anbringen und auf sie eingehen kann und wir dazu auch fantastische Projekte machen können hier und dort. Man kann also sagen, dass wir schon von der Tendenz her also ehrgeizig waren und geblieben sind, so wie unsere Vorfahren, aber individualistischer. Der Ehrgeiz richtete sich also nicht zwangsläufig auf eine steile Karriere im klassischen Sinn, so wie man noch Konzernkarrieren in den 50er, 60er, 70er Jahren noch, teilweise 70er Jahre noch erleben konnte. Viele von uns haben und so auch genauso bei mir eher ganz untypische Karrierewege, also die sich eigentlich mit ganz viel Umorientierung, mit dem Probieren von verschiedenen Dingen und so weiter beschäftigt haben. Denn es ging unter dem Stichwort Karriere bzw. berufliche Erfindung, es ging um Selbstbestimmung und einem hohen Maß an Flexibilität. Und so war es auch bei mir. Ich habe also unterschiedlichste Wege ausprobiert. Ich habe in jedem Arbeitsverhältnis vom Angestellten über einen Freiberufler, über Azubi, über Hilfskraft, über Student, über was weiß ich was, in jedem vertraglichen Arbeitsverhältnis gearbeitet in meiner beruflichen Geschichte. Da gab es nie diesen einen Job, wo ich dann irgendwo bis an mein Lebensende verbracht habe. Das gab es in meiner Generation einfach gar nicht. Ich kenne auch keine, die das so gemacht haben. Das waren unsere Vorgängergenerationen, unsere Eltern waren das. Wenn wir also diese Besonderheiten heraus weiter vertiefen wollen, dann müssen wir unsere Position als diese Brückengeneration nochmal besonders betonen und das besonders herausheben. Denn wir, und das ist das Entscheidende, was mir extrem wichtig, wir waren die stillen Pioniere der digitalen Welt. Da wir diese Brückengeneration waren und diese Transformation von analog ins Digitale gemacht haben, waren wir halt auch jene, die mit den unseren individuellen und gesellschaftlichen Werten versuchten, natürlich auch etwas zu gestalten, unser Leben zu gestalten, unser Einkommen zu gestalten. Und da waren die digitalen Entwicklungen seiner Zeit natürlich noch längst nicht so entwickelt, wie sie heute waren. Das ist selbstverständlich, natürlich, klar. Aber sie haben uns die Chance gegeben, etwas zu gestalten und damit unser Einkommen und unser Auskommen zu bestreiten. Wir dürfen nicht vergessen, wir waren die erste Generation, die mit Computern und Videospielen zu Hause aufwuchs. Dem C64, dem Amiga und dem Atari. Und ja, wir waren halt die ersten Gamer auf dieser Welt. Und viele Gründer des heutigen Silicon Valleys sind Gen Xler. Das sind Leute wie ich. Wenn ich da rumlaufe, sehe ich da meine Leute da rumlaufen. Leute wie Jeff Bezos beispielsweise, wie ein Elon Musk oder ein Larry Page. Die haben die Grundlagen für die digitale Welt gelegt. Auch ein Mark Zuckerberg. Gut, der ist ein paar Jahre jünger, mit Mitte 40 schon, gehört er noch zu den Xlern. Aber das sind die Leute, die wir heute als selbstverständlich ansehen. Aber die kommen aus meiner Generation. Und sie waren es ja auch, die die Plattform wie beispielsweise MySpace oder ein Twitter gründeten, die später ja als Inspiration eben für Facebook und für Meta, für den Meta-Konzern am Ende dienten. Und ihre Rebellion und ihr Misstrauen gegenüber etablierten diese Strukturen, waren der Motor für Innovation und Disruption in vielen Branchen. Wir waren also quasi die Vordisruptoren. Und alle, die heute sagen, das ist alles disruptiv, ich bin aber gerade erst 25. Ja, dann ist das toll, dass sie diesen Mindset adaptiert haben. Doch die Gründer, die sind unter uns zu finden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es besser, schlechter ist. Darum geht es gar nicht. Aber es ordnet im Grunde genommen unsere Generation ein in der Entwicklung, die wir heute haben. Wir haben also im Grunde die Welt nicht laut, wir haben sie leise, aber nachhaltig verändert. Und gleichzeitig sind wir auch noch so eine Sandwich-Generation im wahrsten Sinne des Wortes, denn viele von uns befinden sich ja heute noch in einer Situation, in der sie sich gleichzeitig um ihre heranwachsenden Kinder und ihre alternden Eltern kümmern müssen. Diese Doppelbelastung ist enorm und ein weiteres prägendes Merkmal unseres Lebens in der Mitte der Gesellschaft. Und genauso ist es auch. Ich habe ein 16-jähriges Kind auf der einen Seite und ich habe über 70-jährige, 80-jährige Eltern und Schwiegereltern, meine Eltern in diesem Jahr, dann unter die Erde begleiten müssen und die Schwiegereltern leben halt noch. Und so ist es einfach. Wir kümmern uns um beides und das ist für Mann, der vielleicht in einer Malocha-Generation wie unsere Xler da groß geworden ist, stärker auf die Arbeit fokussiert, für die Frauen aber eine wahnsinnige Belastung. Eine wahnsinnige Belastung. Das hatten die früher nicht und die heutigen haben das auch nicht. Wir sind also schon extrem eingespannt in dem Sandwich gewesen und immer noch eingespannt, immer noch. Denn wenn unsere Eltern tot sind, dann sind wir irgendwie 60, 70 oder älter. Und müssen uns eigentlich in beide Richtungen bewegen. Deswegen sind wir die einzige Generation, die sowohl mit den Jungen als auch mit den Alten umgehen muss, weil sie keine Wahl hat. Und das ist ein Grund, warum diese Generation oft so vergessen und unterschätzt wird. Es wird so als normal angesehen und niemand redet darüber. Und damit wir zur letzten und vielleicht wichtigsten Frage kommen, ist, warum wird diese Generation X eigentlich so oft übersehen? Warum wird darüber so wenig gesprochen? Warum gibt es darüber so wenig Studien? Warum gibt es so wenig Bücher darüber? Warum gibt es zu allem und zu jeder Generation ganze Bibliotheken? Warum null zu unserer Generation X? Der Hauptgrund ist demografisch zu argumentieren, denn die Generation X ist zahlenmäßig deutlich kleiner als die Babyboomer vor uns. Und die Millennials, also die Y'ler nach uns. Wir sind ziemlich klein. Sie ist das sprichwörtliche mittlere Kind, das zwischen diesen beiden großen, lauten Geschwistern zerdrückt wird. Und die Medien, ja klar, die Medien lieben natürlich den Konflikt zwischen den Boomern und den Y-ern. Immer diese zwei Großen, die vor und nach uns sind, sich gegenseitig bekriegen und Generationskonflikte des Missverständnisses und des gegenseitigen Beschimpfens dann natürlich die Medienseiten füllen. Die Gen X fällt da einfach durchs Raster. Und auch in der gesamten Berichterstattung und der Marktforschung werden wir einfach vergessen. Selbst in der Marktforschung, das muss man sich mal überlegen, da sind wir einfach aus den Perspektiven der Konzerne und der Marktforscher einfach zu klein. Dabei ist unser Einfluss doch oft subtil, denn die Veränderungen, die wir angestoßen haben, wie beispielsweise das Home Entertainment durch VHS-Kassetten, Leute, kennt ihr noch VHS-Kassetten oder Video 2000? Das waren die Vorläufer des Streamings. Die werden heute als völlig selbstverständlich angesehen. Sie sind, wie eine Quelle, die ich gefunden habe, es treffend formuliert hat, die stillen Disruptoren. Die stillen Disruptoren sind wir. Das klingt schon mal fachmännisch und naja, ob wir es denn wirklich so sind. Zumindest unsere pragmatische und unabhängige Art führt vielleicht dazu, dass wir zwar nicht lautstark nach Aufmerksamkeit schreien, aber wir machen einfach unser Ding. Das machen wir aber nicht nur so und das macht uns auch nicht nur einfach weniger wichtig, sondern im Gegenteil, denn in der zunehmend polarisierten Welt, die wir beobachten können, könnten gerade wir mit unserer Brückenfunktion zwischen analoger und digitaler Welt zu einer wichtigen vermittelnden Kraft werden. Und da liegen die Hebel für den Grund, warum wir uns mit der Generation X beschäftigen sollen. Also, summa summarum, wir sind weit mehr als nur eine vergessene Lücke zwischen den Boomern und den Y-ern. Wir sind eine Generation von unabhängigen, pragmatischen, aber auch anpassungsfähigen Menschen, die als stille Pioniere unsere heutige Welt entscheidend mitgeformt haben. Wir sind nicht die verlorene, sondern vielleicht eher die gefundene Generation, eine Generation, die gerade jetzt in der Mitte ihres Lebens steht und deren wichtigsten Jahre vielleicht noch vor ihr liegen. Und das ist die Botschaft, dass selbst wenn ich Ende 50 bin, die wichtigsten Jahre noch vor uns und vor mir liegen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Einblicke in diese faszinierende Welt unserer meiner Generation gewinnen. Vielleicht habt ihr sie auch wiedererkannt und vielleicht hilft es ja dabei, dass ihr eure Eltern, eure Kollegen und eure Freunde vielleicht ein bisschen besser versteht. Danke erstmal fürs Zuhören in dieser Folge. Die Einordnung dieser Generation X ist sicherlich jetzt kein Storytelling, aber es wird auf jeden Fall noch spannender und in Storytelling, da komme ich noch hinreichend rein. Und vielleicht sogar auch später noch mit Gästen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst, abonniert diesen Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf eine gemeinsame Zuhörzeit von 20, 30 Minuten bei einem nächsten Mal. Bleibt munter, bleibt gesund und trag es in die Welt und empfehle diesen Podcast. Vielen Dank.